Dr. Taya Fester hat jeden Tag mit dem Thema Sexismus, Diskriminierung und Gewalt zu tun. Sie ist in verschiedenen Verbänden aktiv und ihr Arbeitgeber ist die Uni Tübingen, der Württembergische Fußballverband und der Deutsche Fußballbund. Sie hat 2010 hat sie angefangen, und da bin ich auch betroffen davon, von dem ganzen Thema, Statistiken zu entwerfen, wie die Gewalttaten auf dem Sportplatz sind, im Fußball, und wie da unsere Gesellschaft tickt. Es ist unheimlich spannend, gerade in der Folge heute waren so ein paar Themen, wo ich gesagt habe, Mensch, wir müssen doch eigentlich bei der Basis anfangen. Ich habe so versucht, so ein bisschen, ja, meine eigenen Einblicke auf das ganze Thema zu werfen. Ich meine, ich bin Fußballschiedsrichter, ich bekomme das an der Basis mit, und meine Meinung ist, wir müssen an der Basis anfangen. So richtig ist er gefühlt nicht drauf eingegangen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der DFB und der Württembergische Fußballverband auch nicht so richtig unterstützt. Es ist vielleicht nur mein Eindruck. Ich würde sagen, macht euch selber ein Bild von dem Ganzen. Eins weiß ich definitiv: Der Sportplatz ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Was mich tatsächlich interessiert, es hört sich so an, als würdest du das schon ganz, ganz, ganz lange machen und als wärst du schon ganz tief in dem Thema drin. Wie kommt man da aber hin? Wie fängt sowas an? Wie kann man sich dafür begeistern? Du arbeitest in der Uni in Tübingen, ne? Arbeitest aber auch für den Württembergischen Fußballverband und für den DFB. Ich glaube, das sind die drei Dinge. Wie kommt man da hin?
Ich habe, wie früh soll ich anfangen?
Fang so früh an, wie es geht.
Nee, also ich habe
vielleicht
schon
war
so
ja irgendwas in deiner Kindheit irgendwie, wo du sagst, da hattest du Begegnungen damit.
Also es sind tatsächlich
damit.
So verschiedene Stränge, die so zusammenfließen und sich so jetzt dahin entwickelt haben, da wo ich heute stehe an dem Weg. Also ich hatte von jeher auch schon Kindesbeinen so diese Fußballaffinität. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe, wie das damals überhaupt zustande kam. Ich habe damals in der Mädchenmannschaft gespielt, aber nur in der Schule. Bei uns gab es keine Mädchenmannschaft. Und das war immer nur, solange es eben diesen einen Lehrer gab, der diese Mädchenfußball-WG angeboten hat. Und dann habe ich sehr viel Fußball geguckt. Mhm. So, ich hatte aber bei mir in der Familie niemand, der Fußball begeistert war. Ich habe vier Geschwister, niemand hat Fußball geguckt. So, und alle höchstens so klassisch EM, WM, so. Und, aber selbst nicht mal das, da saß ich dann auch alleine vorm Fernseher, so. Und dann gab es diese Mädchenmannschaft nicht mehr, aber immer viel Fußball geguckt, war viel beim VfB, früher auch super viel auswärts gefahren in der Meisterschaftssaison damals, fast bei allen Spielen gewesen, und hatte schon immer so dieses Interesse für Fußball. Parallel dazu, wenn man sich dann so überlegt, nach dem Abi, was studiert man, in welche Richtung geht's, ich war schon immer sehr fasziniert von so Regeln, wie organisiert sich eine Gesellschaft, so das Zusammenleben, wie funktioniert das eigentlich? Und dann hin und her geschwenkt zwischen Soziologie und Jura und habe dann tatsächlich beides gemacht, das parallel studiert. Und in der Kombi Soziologie und Jura gibt es dann eine Schnittstelle, das ist die Kriminologie. Und habe dann da auch schon während des Studiums als Hilfskraft gearbeitet, schon auch so reingeschnuppert in Forschungsprojekte, wo du ganz schnell tief in die Themen rein bist und dich aber auch immer mit Menschen auseinandergesetzt hast und direkt gefragt hast, wie ist denn das gekommen? Ich habe sehr viele Täterinterviews auch durchgeführt.
Aber Kriminologie hört sich für mich an Polizei eigentlich, so Polizeiarbeit.
Das wäre eher so Richtung Kriminalistik. Also Kriminologie ist tatsächlich eher wirklich so die Lehre, das hört sich jetzt blöd an, die Lehre vom Verbrechen. Okay. Oder generell, was passiert, das wer, und eher so den größeren Blick. Also viele denken auch immer, wenn ich erzähle, ich bin Kriminologin, oh cool, Profilerin, spannend. Aber das sind jetzt ja, wir ermitteln nicht in dem akuten Einzelfall oder so, sondern wir gucken ein bisschen mit Abstand drauf und dann auch eher auf das große Ganze. Wer wird in der Gesellschaft wie auffällig und auch wer nicht, ja? Und dann eben auch die Frage, wie geht man damit um mit Regelbrüchen? Teilweise auch, was wird überhaupt bestraft? Muss man Dinge entkriminalisieren? Braucht es neue Tatbestände? Und das hat mich schon damals sehr fasziniert. Und dann
darf ich noch mal ganz kurz dazwischen gehen? Und zwar entkriminalisieren.
Entkriminalisieren. Ja.
für mich ein schwieriges Wort. Was bedeutet das genau?
Das wäre jetzt zum Beispiel, wir haben das bei, wenn es um den Tatbestand der sogenannten Leistungsausschleichung geht, wäre jetzt das klassische Schwarzfahren. Das ist gerade eine Straftat, wo man sich überlegen kann, ist das überhaupt so sinnvoll oder sollte man da nicht eine Ordnungswidrigkeit draus machen? Oder jetzt Cannabiskonsum. Ja, das ist auch was, was wir am Institut gerade untersuchen. Was sind denn da jetzt die Folgen von?
Also dass du sozusagen bestimmt auch die Gesetze mit.
Jein, wir beraten oder wir untersuchen bestimmte Sachverhalte und dann kann man da Empfehlungen geben. Ja, und die wissenschaftliche Position ist sehr natürlich oder erstmal eine vergleichsweise neutrale und die Schlüsse müssen dann eigentlich andere ziehen, aber es ist schon so, dass man dann in der Regel schon auch den Auftrag mitbekommt, Empfehlungen abzugeben.
Okay, ja. Okay. Also ihr beschäftigt euch übergreifend mit dem Thema, ihr macht dann natürlich auch Statistiken und so weiter, um dass die damit dann später arbeiten müssen, dass ihr das denen zur Verfügung stellt. Ihr beratet natürlich dann auch, also das habe ich jetzt schon auch verstanden. Wir lebt es sich aber dann, dass es nicht langweilig wird, weil man will ja doch auch irgendwo bei den Themen mit dabei sein und nicht immer nur mit Zahlen und so weiter. Also ich bin mir sicher, das ist noch viel, viel vielfältiger, das Thema.
Ja, also ich habe dann mir tatsächlich überlegt, okay, wenn man an der Uni bleibt, dann kommt schnell das Thema Promotion dann auf und habe mir überlegt, okay, was kann ich denn machen? Was will ich denn jetzt wirklich so? Das ist ja das Thema schlechthin, wo man einmal so richtig tief reingeht und da auch seine persönliche wissenschaftliche Expertise aufbaut. Und dann gab es eben damals die den glücklichen Umstand, dass der WFV seine Türen geöffnet hat und uns sozusagen als Institut auch mit reingucken hat lassen, was ist denn da so los beim WFV. Und dann hat sich das dahin entwickelt, dass ich dann beschlossen habe, obwohl ich Soziologie und Jura studiert habe, tatsächlich in der Sportwissenschaft zu promovieren.
Eine Sache habe ich aber nicht verstanden. Wie kommt es jetzt nochmal, dass der Württembergische Fußballverband da mit der Uni Tübingen zusammenarbeitet? Wie die Schnittstelle?
Ja.
Ist die Uni Tübingen auf den Württembergischen Fußballverband oder waren da gerade Themen in der Luft, die immer mehr geworden sind und dann hat sich die Uni eingeschaltet oder?
Wir haben uns damals tatsächlich Auslöser waren verschiedenste Schlagzeilen so in der Lokalpresse, wenn man wieder gelesen hat, hier Spielabbruch, Schiri angegriffen, die Frage gestellt, gibt es dazu denn Daten zu Gewalt im Amateurfußball? Und haben dann festgestellt, das ist eine krasse Forschungslücke und wie kann das sein, dass wir als fußballbegeisterte Kriminologen sozusagen uns das, warum gucken wir uns das nicht an, das ist doch so naheliegend eigentlich. Und sind damals, das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, an DFB herangetreten und haben gefragt, wir würden gerne was zur Gewalt im Amateurfußball machen. Und dann haben die gesagt, würde man heute vielleicht auch nicht mehr so formulieren, Amateurfußball, Sache der Landesverbände, geht doch zum Landesverband. Und dann sind wir beim WV aufgeschlagen, haben das denen angeboten. Und die haben sofort, obwohl wir da wirklich noch nicht viel Expertise hatten, ich war da Mitte 20, ich war gerade frisch so von der Uni, angeboten, dass wir zusammen was machen. Wir haben das damals auch finanziell unterstützt. Und ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, es war die Saison, wo dann wirklich so die Forschung angefangen hat. Die Saison, wo Handshake vor dem Spiel, Coachingzone und Kennzeichnungspflicht der Ordner auf den Weg gebracht wurde. Und das ist wirklich lustig, wenn man sich das überlegt, was das damals für ein Aufschrei war. So diese, boah, viel zu viel mit Kanonen auf Spatzen. Was soll überall eine Coachingzone? Das brauchen wir doch gar nicht im Amateurfußball. Ja, das wurde als vollkommen überzogen angesehen von einigen.
Also vielleicht nochmal für die Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben. Also die Coaching-Zone ist der Bereich, wo sich der Trainer und die Verantwortlichen von der Mannschaft, die auf der Trainerbank sitzen, ich sage es mal ganz, ganz einfach, die dürfen sich nur in dem Bereich aufhalten. Weil früher war es tatsächlich so, dass der Trainer dann bis zur Eckfahne runtergelaufen ist und da den Hampelmann macht, sozusagen hin und her rennt, dass man dann eine gewisse Ordnung hat. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, auch das mit den Ordnern, mit den Westen, das war, also bis ich jetzt zu Ende gefühlt, immer ein Problem. Die Vereine haben es einfach nicht geschafft, zwei Leute zu stellen, die sich eine Weste drüber ziehen, wo Ordner hinten drauf steht. Ich merke auch jetzt schon, wenn ich drüber rede, ich kriege da Puls, weil das war wirklich teilweise vor dem Spiel ultra anstrengend für den Schiedsrichter. Wir haben andere Themen, wo wir möchten uns auch vorbereiten auf das Spiel. Und dann musste da gucken, okay, sind Ordner da? Dann war es ja dann auch irgendwann mal so, das musste man irgendwie nur einmal sagen und dann durfte man, aber trotzdem war kein Ordner da. Also ich habe es dann notiert, aber trotzdem war kein Ordner da. Wenn was passiert, bin ich theoretisch nicht geschützt als Schiedsrichter. Und ich kann mich sehr, sehr gut an die Zeit erinnern und das hat sich aber leider, ich denke auch mal bis heute, ich pfeife jetzt seit einem Jahr nicht mehr, ich denke, es wird immer noch ein Problem sein, auch mit der Coaching-Zone. Teilweise nicht abgesteckt. Es ist furchtbar.
Das ist auch so ein Learning aus dem Bereich, es braucht sehr viel Zeit, um Dinge zu verändern und ich habe oft auch so das Gefühl gehabt, hey, jetzt haben wir uns doch dazu entschieden, warum ziehen wir das jetzt nicht so wirklich durch? Aber es ist wirklich sehr, sehr mühsam an der einen oder anderen Stelle, aber trotzdem habe ich gelernt, es lohnt sich trotzdem, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Und der Beginn war damals, dass es jetzt eben diese Maßnahmen gab und der WFV hat gesagt, oh, wollt ihr nicht mal irgendwie gucken, wie wirkt sich das aus? Und ich habe dann in der Zeit mich, das war dann auch noch stärker, so diese juristische und sportrechtliche Seite. Ich habe super viele Sportgerichtsurteile ausgewertet und dann siehst du, du kennst es, du hast den Spielbericht, du hast den Sonderbericht vom Schiri, dann kommen die Stellungnahmen von den Vereinen und dann kommt irgendwann das Urteil und dann kannst du da auch schon sehr, sehr viel rauslesen. Aber, das dachte ich mir dann immer mehr beim Lesen, okay, das ist jetzt die Geschichte, so war es auf dem Papier. Das ist das, was festgehalten wurde. Aber dann mal ins Gespräch zu kommen, insbesondere mit den Personen, die betroffen sind, das sind immer die Schiris, wenn es um Thema Gewalt oder andere Dinge auf dem Platz geht, einfach entweder, weil sie als Vermittler oder als berichterstattende Funktion oder als unmittelbar selbst betroffene Person eben da involviert sind. Und dann kam bei mir ganz schnell der Wunsch auf, okay, ich muss mit Schiris sprechen. So, ich muss mich mit denen austauschen. Mhm. Und ich möchte aus erster Hand von denen wissen, was passiert da eigentlich? Und ganz wichtig, wie fühlen die sich dabei? Was macht das mit denen? Ja, und auch, wie ist das Meldeverhalten? Meldet ihr wirklich immer alles? So, ja. Wie die Vorgabe ist und wenn nein, warum nicht? Und da einfach ins Gespräch zu kommen, weil mich es einfach interessiert hat. Ich fand das so unglaublich spannend und hab dann, und das finde ich rückblickend immer noch wirklich großartig, im Schiedsrichterwesen in Württemberg war da wirklich extrem offen und haben gesagt, ja, wir unterstützen das und wenn wir es machen, machen wir es richtig. Wir machen jetzt hier nicht irgendeine Stichprobe, wir befragen jetzt alle.
Kann ich da auch noch dran erinnern? Ach, verrückt.
Und dann habe ich auch gemerkt, wie krass gut das Schiri-Wesen organisiert ist mit den Schiedsrichtergruppen. Man muss erstmal am Anfang, bis man da durchsteigt, Bezirke, Schiri-Gruppen, wer ist für was verantwortlich und so. Und dann haben wir das aber auch relativ zügig umgesetzt, dass wir damals noch alles auf Papier in damals 41 Schiri-Gruppen in ganz Württemberg diese Papierbögen verteilt haben. Und dann musste man die auch wieder einsammeln und hatten dann einen Rücklauf. Wir haben diese Umfrage integriert in klassische Schulungsabende, in die Lehrabende. Mhm. Und das ist ja auch, das war mir damals gar nicht bewusst, dieses Ausmaß, was das eigentlich heißt. Da gibt's ja über Monate vorher ein festes Programm, Ja, und das sind ja auch Dinge, die man unterbringen muss. Mhm. Und dann räumen die das und dann machen die Platz für meine Umfrage. Mhm. Ja. Und da haben wir damals Infos von, glaube ich, beim ersten Mal waren es 2600 Schiris dann gewonnen. Super wertvolle Daten, das ist dann wirklich einmal so in dem Ausmaß dann auch zu haben. Und das ist ein krasser Datenschatz. Das hat sonst, wir sind sonst weltweit keine so umfangreichen Befragungen bekannt, vor allem was wir jetzt ja machen. Wir setzen diese Befragung alle 5 Jahre fort und haben jetzt eine richtig saubere Längsschnittstudie. Ja, und können jetzt sagen, wie entwickelt sich das über die Zeit. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn man an sowas mitwirken kann, vor allem, weil ich dann eben auch gemerkt habe, dass das, wenn man auch die Rückmeldung bekommt, das kommen wir wieder auf eine der Fragen, die du vorhin gestellt hast, zurück, dass man was damit bewirken kann. Wenn man dann auf einmal merkt, boah krass, jetzt werden Entscheidungen getroffen aufgrund meiner Ergebnisse und es hat Auswirkungen für viele Personen und dann im Idealfall auch noch positive. Ja. Oder auch sowas wie, dass mir dann auch Spaß gemacht hat, mir erst so früher noch sehr viel mehr neutral über Dinge berichtet hat und dann aber sich auch überlegt hat, ah, okay, jetzt haben wir den Knackpunkt, aber wie könnten wir es denn besser machen? So, ja, oder dann war eben schnell klar, wir hatten Mitte der 2010er gab es für einen Amateurfußball noch keine wirkliche Statistik, um so Gewaltvorfälle überhaupt zu erfassen. Und das ist aber eigentlich aus heutiger Sicht total absurd, weil wenn ich was bekämpfen möchte, muss ich ja wissen, was los ist. Ich muss wissen, wer geht sich wann, warum an die Gurgel, ja, dass man dann da Präventionsmaßnahmen ableiten kann. Ansonsten ist es nur so halbgar und so ein bisschen stochern im Nebel. Und dann wurde damals ja dann sich überlegt, wie kann man das machen? Dann wurde elektronischen Spielbericht dann das aufgesetzt, dass man das da melden kann. Und dann hat man da auch dran mitgearbeitet und da muss man auch ein bisschen aufpassen aus so einer Wissenschaftsperspektive, weil ich greife ja ständig in meinen Forschungsgegenstand ein mit dem, was ich mache. Ja? Aber es war dann einfach schön zu sehen, dann entwickelt man was und dann schreibt man ein Merkblatt für Schiris, wo dann erläutert wird, was ist der Unterschied zwischen einer Diskriminierung und einer Beleidigung und solche Geschichten. Und dann ist einfach klar, okay, das lesen jetzt manchmal auch nur in der Theorie viele Leute, aber
es wird in den Lehrabenden eingebunden. Also es wird tatsächlich auch in den Lehrabenden eingebunden.
Und dann konnte man eben da was zu beitragen, dass sich die Situation eben zum Positiven ändern kann.
2010, hast du gesagt, hat es ja so ein bisschen alles angefangen bis jetzt. Hast du das vielleicht sogar, ich möchte jetzt zu tief in Zahlen und so weiter reingehen, aber dass die Hörer einfach das Gefühl bekommen, wie hat sich das verändert? Sind wir in einer guten Richtung unterwegs? Weil ich sage immer, das Fußballspiel und der Sportplatz ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das sage ich schon immer, da gab es auch einen Zeitungsbericht mal über mich, wo ich das gesagt hatte. Und ich bin fest davon überzeugt, so wie sich das auf dem Sportplatz entwickelt, so entwickelt sich auch unsere Gesellschaft. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, da habe ich keinen Einblick oder Fabio, du hast keine Ahnung?
Ich würde eher sagen, wer das nicht so sieht, also war, es ist so offensichtlich, manchmal ist ein Spiegel, manchmal ist ein Brennglas, aber es wäre ja auch total absurd, wenn es nicht so wäre, dass die zwei Dinge so getrennt voneinander sich entwickeln. Ja? Weil Fußball ist einfach die beliebteste Sportart.
Sportart.
Ganz, ganz eng verknüpft, auch ansonsten mit unserer Gesellschaft. Und natürlich sehen wir, dass trotzdem hat es manchmal Besonderheiten. Gibt es ja schon auch manchmal so eine Fußballkultur, wo du weißt, okay, man kann sich auf dem Sportplatz andere Dinge erlauben als in der Fußgängerzone so. Oder jetzt in einem Podcast-Studio. Aber ja, es ist es zeigt vor allem auch gesellschaftliche Probleme sehr viel schneller sogar auch auf, ja, weil auf dem Sportplatz, da sind dann nochmal mehr Emotionen und es kommt sich sehr viel näher, Menschen begegnen sich da, die sich vielleicht an anderen Orten nicht mehr begegnen, und dann wird es da eben sehr viel sichtbarer. Ja, also dann kannst du fast schon auch sagen, es ist ein Brennglas oder eine Lupe, weil da eben sehr viel auch aufploppt dann auf dem Sportplatz oder sich da teilweise auch entlädt, was es andernorts nicht tut. Und deshalb ist das so ein extrem wichtiges Thema und mich nervt das auch, dass die Politik sozusagen den Wert oder die Bedeutung von Sport immer noch nicht so wirklich erkannt hat. Also jetzt die Äußerung von Merz, naja, mit der Neubesetzung, es hat jetzt ja keine Eile vom Sportministerium. Mhm. Ich so, hä? Also wir haben gerade mega wichtige Themen, Neugründung von Safe Sport Zentrum und so weiter und so fort. Warum kannst du sagen, das Thema ist keine Eile? Mhm. So, ja, ist eins der, wo ich so viel Menschen erreichen kann, wenn ich denn möchte. Und es gibt so viel Potenzial und dass es nicht mehr genutzt wird, macht mich stellenweise wirklich richtig wütend.
Ja, kann ich verstehen. Nochmal zurück zum Thema Statistik. 2010 bis jetzt, wie hat sich das so entwickelt?
Thema Gewalt?
Ja, also oder gerne nehmen auch noch andere Themen. Ich habe das Thema Gewalt halt so im Hinterkopf, aber bitte bring, du bist ja tiefer in dem Thema drin, klär uns auf.
Also, je genauer man hinguckt, desto mehr findet man auch sozusagen an Problemen. Und bei mir war das auch so ein bisschen so eine Reise. Ich habe mich erst ganz stark erst beschäftigt, tatsächlich auch mit körperlicher Gewalt. Ja, also so mit der schlimmsten Spitze oder die oberste Spitze des Eisbergs, was man eben so sieht.
Also der Schlag.
Der wirklich so körperliche Auseinandersetzung, Schlägereien auf dem Fußballplatz. Wenn du dich damit beschäftigst, dann siehst du ja schnell, okay, du hast eine Eskalationsspirale, das fängt irgendwo an, das sind wir bei verbaler Gewalt, dann musst du verbale Gewalt dazu nehmen, Bedrohungen, Beleidigungen, dann setzt du dich mit Beleidigungen auseinander bis beim Thema Diskriminierung und das ist auch noch vergleichsweise neu, also diese Diskriminierungstatbestände gibt's ja auch noch gar nicht so lange, die wurden auch erst in dem Dreh rum überhaupt verschriftlicht und in die Satzung Rechts- und Verfahrensordnung eingebracht. Das heißt, da kann man noch gar nicht so genau sagen, weil es auch erst seitdem erhoben wird, wie war es denn früher? Wenn du Leute fragst, die sagen, wir haben uns in 70er, 80er Jahren hat man sich auch auf die Mütze gehauen im Fußball. Da gab es auch schon Gewalt oder Auseinandersetzungen im Fußball. Aber jetzt seit dem Zeitraum, ja genau, und vielleicht da noch, und wenn du dann in das Thema Diskriminierung reingehst, dann guckst du das genauer an, dann landest du bei Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort. Das sind alles Themen. Da gehst du da rein, da tun sich neue Abgründe auf. Schutz vor sexualisierter Gewalt, Minderjährigen, aber natürlich auch von Erwachsenen. So, ja. Und du hast da einfach ganz, ganz viele Themen. Und je genauer du hinguckst, desto mehr wirst du eben auch finden. Und wir müssen, das ist schwierig zu vermitteln, weil die Presse will von mir auch immer sehr einfache Antworten, ist mehr geworden, woran liegt's so? Ja, wenn ich dann sage, oh, gar nicht so einfach, das überhaupt zu erfassen. Und wir müssen immer gucken, immer die Thematik hell und dunkel fällt. Wir müssen Vorfälle ja erstmal registrieren, dann kommt es auf die Art und Weise an. Und wenn sich Zahlen dann verändern, muss ich das im Blick behalten, gab es jetzt vielleicht auch nur eine Verschiebung vom Dunkelfeld ins Hellfeld, weil wir genauer hingucken. Also es kann auch ein absolut positives Zeichen sein, wenn Fallzahlen steigen. Beim BV war es jetzt vor kurzem auch so, die Diskriminierungsfälle sind hochgegangen. Kannst jetzt sagen, Gott, wird immer alles schlimmer, Gesellschaft verroht, gibt so gar keine Grenzen mehr, die heißen sich alle sonst was. Und wenn du dann aber genauer hinguckst, und weißt, okay, es gab eine Sensibilisierung von den Schiris, dann liegt das vielleicht auch einfach an der an der Art der Meldung und dass die jetzt genauer hinschauen und dass früher halt eher was durchgegangen ist als Beleidigung und heute ist eben klar, nee, das ist eine Diskriminierung, weil da eben jetzt noch eine Abwertung und eine wirklich menschenverachtende Dinge gesagt wurden und das wird eben dann halt stärker sanktioniert. Mhm. Und dann steigen die Zahlen da extrem, ist aber eigentlich erstmal positiv zu werten, weil es jetzt eben sichtbar wird und dann kann man es eben auch bearbeiten. Das ist nur jetzt sehr schwer zu vermitteln, weil ja alle einfach nur darauf hoffen und sagen, ah, es passiert bei uns, passiert ja nichts oder es ist ja nur super wenig. Ja? Und wenn man jetzt die Gewalt anguckt, wir haben aber einen noch relativ guten, in Anführungszeichen guten Indikator, sind gewaltbedingte Spielabbrüche, weil man das sehr sauber eben messen kann und das eben auch noch an anderen Stellen dokumentiert werden kann. Und das war lange Zeit auf einem recht konstanten Niveau. Interessanterweise haben da aber auch schon alle gesagt, es wird immer mehr, es wird immer schlimmer. Die Zahlen haben das aber nicht belegt. Und dann hatten wir diesen krassen Cut während der Covid-Pandemie. Und es war wirklich krass, das so zu erleben, weil ich vielleicht auch so oder einige andere so diesen naiven Gedanken hatte, oh, jetzt konnten wir alle nicht Fußball spielen. Wir kommen jetzt zurück auf den Platz, sind alle voller Demut und Dankbarkeit, dass wir endlich wieder spielen können, gehen alle freundlicher miteinander um. Da ist mehr Wertschätzung. Und Gegenteil war der Fall. Ball wieder gerollt, Fäuste wieder geflogen. Also jetzt wirklich platt formuliert. Ja? Mhm. Und da sind die Zahlen ordentlich angestiegen. Und wir hatten dann diesbezüglich, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in Folge, wo es immer höher ging. Das ist jetzt jüngst wieder zurückgegangen, aber wir sind noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Also es ist tatsächlich, was diese Zahlen betrifft, gerade nicht ganz so erfreulich. Also wenn ich jetzt nur im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr, kann ich sagen, ah ja, die Richtung stimmt, es wird weniger. Aber was man sich ja auch klar machen muss, auch in den Jahren davor, wenn es konstant ist, hat man schon gesehen, okay, es ist dauerhaft ein Thema. Mhm. Wie geht man im Fußball oder im Sport und in der Gesellschaft mit sich um? Und dann eben gerade in dem Bereich, im Amateurbereich, es ist Freizeit, es soll eigentlich Spaß machen. Oder auch wenn man sich anguckt, was stehen denn für Werte in den Satzungen, müsste nicht eigentlich gerade der Fußball und der Sport als Positivbeispiel vorangehen? Warum machen wir es denn nicht besser als alle anderen? Weil ich hatte auch mal die Situation, wo diese Zahlen gestiegen sind. Dann guckt man natürlich, ich als Kriminologin sowieso auch, in die polizeiliche Kriminalstatistik und stellt dann da fest, ah ja, in der Gesellschaft, zum Beispiel bei dem Thema mit dem Spiegel, steigen die Gewalttaten ja auch. Mhm. Ja, so wird gerade auch mehr registriert. Also es ist ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Und welche Schlüsse ziehe ich jetzt als Fußballverband draus? Lehne ich mich zurück und sage, kann ja nichts dafür, so ist halt die Gesellschaft. Oder kämpfe ich jetzt erst recht dagegen und sage, das mag ich aber auf meinen Fußballplätzen nicht und ich geht dagegen vor und will es vielleicht jetzt erst recht besser machen.
Mhm. Woran liegt's? Woran liegt es, dass wir gerade nach der Corona-Zeit, super Beispiel, ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte nach der Corona-Zeit die meisten roten Karten, die ich gezeigt habe, vor der Corona-Zeit hatte ich relativ wenig und danach ging's, das war unglaublich und auch bei meinen Kollegen, also ich habe das ja selber gespürt, habe es ja selber gemerkt auf dem Platz. Und ich bin auch mit der rosa-roten Brille, ja, jetzt gehen wir alle und wir freuen uns. Und so waren auch die ersten Testspiele. Mhm. Jeder hat sich wieder gefreut und man musste ja dann auch in der Kabine mit der Maske rumlaufen und dann hat man Späßchen gemacht und bla bla und war positive Stimmung. Und dann ist es in die Runde gegangen und dann ging es ab. Und woran, perfektes Beispiel, woran liegt es?
Also das jetzt so wissenschaftlich genau zu analysieren und aufzudröseln und jetzt, was ist denn jetzt wirklich kausal dafür verantwortlich, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es ist schon auch eine Gemengelage aus ganz vielen Faktoren, aber dass man einfach gemerkt hat, okay, Menschen sind doch auch einfach belastet, gereizt.
Sind es die Menschen oder sind es die Männer? Ich glaube, meine Frage ist ganz gut, oder?
Sowohl als auch.
Bei den Frauen?
Es gibt schon auch Fußballmütter am Rand. Also jetzt so auf dem Platz selber eher weniger, aber das ist nicht, also ja, es ist generell, auch was jetzt Gewalt betrifft, ganz klar ein Männerthema. Ja, und da passiert sehr viel mehr.
Warum?
Aber
das nervt mich.
Ja, also da müsste man, kannst du eine eigene Podcast-Folge zu machen und wirst immer noch nicht durchkommen. Aber es ist jetzt ja, wenn wir uns das mal fokussieren, auf was ist der Unterschied zu vorher? Also gar nicht so zu vor Corona oder was hat da alles mit reingespielt? Ich hatte schon auch so den Eindruck, dass während, also du hast zum einen diese multiple Belastung, du bist dann von aus der Corona-Pandemie bis in die nächste Krise mit und es schlägt jetzt ja niemand unmittelbar deshalb auf dem Fußballplatz zu, weil er seine Heizrechnung damals nicht bezahlen konnte. Aber es macht was mit dir im Sinne von, dass du vielleicht ein höheres Level an einer Gereiztheit schon hast, so. Und dann ist jetzt sozusagen irgendein Auslöser, dass du dich aufregst, sehr viel schneller, der fällt da sozusagen auf fruchtbarem Boden, ja, wenn du schon so eine Grundgereiztheit hast. Und das hast du vielleicht aus der Zeit mehr gehabt, weil das war schon für viele herausfordernd, durch die Zeit durchzukommen. Gleichzeitig hast du dich da individualisiert. Alle haben krass auf sich geguckt, ja, wie versorge ich mich? Und es auch so ein bisschen verlernt, miteinander klarzukommen, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und schon auch so dieses, viele fordern ja immer den Respekt, ja, aber den selber den anderen zu geben, tun sich ja alle sehr viel schwerer damit. Und dass das halt auch so eine Entwicklung ist, das hat oder so eine gesellschaftliche Entwicklung, was durch, nicht überall, nicht pauschal, aber an manchen Stellen hat es Corona halt einfach beschleunigt und verstärkt. Ja? Und dann kommst du auf den Platz und wir haben ja zum Beispiel auch verschiedene Saisonphasen, wo mehr passiert, wo du dich auch fragst, wie kann das eigentlich sein? Das sind einfach viele Faktoren, die da zusammenkommen und dann hast du irgendwann einen Trigger oder einen Auslöser für irgendeinen Vorfall und dann ist immer die Frage, schaukelt sich das jetzt hoch? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und für alle Spielabbrüche angeguckt, wo beginnt es denn eigentlich? Und
sehr gut.
Das ist sowas von banal stellenweise, dass du denkst, Leute, wie kann das sein? Warum haut ihr euch aufs Maul und wünscht euch Tod und Teufel? Es ging um einen Einwurf. So. Und jetzt hast du aber ganz oft im Spiel die Situation, dass man sich drüber streitet, so ziemlich bei jedem Einwurf, strecken immer beide die Hände, wo man sich auch fragt, warum. Ihr wisst eigentlich, wer als letztes dran war, in der Regel. Ihr müsst auch nicht gucken, was der Schiri reagiert. Nimm dir doch einfach den, oder überlasst dem anderen den Ball. Aber du hast dann diesen Auslöser. Jetzt gibt's diesen Disput, diese Uneinigkeit oder diesen Dissens über, wer bekommt den Ball. Und dann könntest du jetzt entweder sagen, ah ja, stimmt, so, du, oder du könntest auch sagen, ah, nee, du warst als letztes dran, aber nimm den Ball, so, gleicht sich aus oder wie auch immer.
Wenn jetzt erst Leute reinschalten, denken die, wir reden über kleine Kinder. Das hört sich echt so an, das ist krass, das ist super peinlich, teilweise, was man auf dem Sportplatz, ja. Teilweise, was man auf dem Sportplatz hat. Ich hatte natürlich auch schon wunderschöne Spiele, viel mehr schöne Spiele als schlechte Spiele, aber es ist teilweise wirklich Kindergarten, wie miteinander umgegangen wird, wie miteinander kommuniziert wird. Genauso das Thema, lass doch dem einen einfach kurz den Ball oder heb die Hand, aber wenn entschieden ist, dann lauf doch weg.
Ja.
So klar, dass du den Ball haben willst, du willst auch gewinnen, das ist auch gut, soll ja auch so sein, es soll einen Verlierer, es soll einen Gewinner, es soll einen Unentschieden geben. Aber dieses nur ich und der andere ist ein Depp und was weiß ich alles, das ist wirklich so traurig teilweise, was das auf den Sportplätzen auf den Sportplätzen passieren.
Und dann wird eben aus so einer Kleinigkeit, schaukelt sich das dann hoch. Und wenn man sich auch so das so anguckt, so wie so, so eine Konfliktlogik, wenn sowas eskaliert, dann gibt es da verschiedene Stufen, gibt es auch schöne Stufenmodelle. Dann hast du immer den Punkt, du regst dich über was auf. Und das kennt man vielleicht auch, kann man jetzt ein bisschen weg vom Fußball. Wir streiten uns jetzt und dann gehst du irgendwo hin und erzählst es und dann wirst du von deinem Gegenüber bestätigt, weil der kennt ja nur deine Sicht und sagt dann auch, was hat die mir da jetzt erzählt? Unmöglich, die Gegenseite macht das, schaukelt sich hoch, ja. Und du suchst dir Verbündete. So, wenn jetzt du unterwegs bist in so einem Konflikt. Auf dem Fußballplatz kann sich das halt super schnell du bist ja sogar farblich markiert, so die einen gegen die anderen. Ja, und das siehst du ja auch. Das
ist ja schon eine Trennung.
Genau, aber du hast dann diese Rudelbildung. So, ja, ganz schnell sind wir bei dem Thema, weil der eine springt dem anderen bei, der springt zu seiner Farbe. Unabhängig davon, ob der jetzt recht hat oder nicht, ist ja auf der anderen Seite auch schön, dass man zusammenhält. Ja, aber dann hast du diese Teams und die gehen dann super schnell aufeinander los und du brauchst dann jemand, der das wieder runter kocht. Und wenn dann aber die Person, wenn du dann auf dem Fußballplatz halt niemanden hast, der das macht, sei es im Sinne von Ordnern oder dass die Zuschauer deeskalierend eingreifen, wenn oder die das dann auch noch Schiris so, aber wenn du überlegst, ja, du bist eigentlich dafür für was anderes da, ja, und musst nicht noch irgendwie jetzt den kompletten Fußballplatz irgendwie versuchen, alleine häufig ja auch, ja, so einen kompletten Fußballplatz irgendwie zu erziehen. Und wenn man sich das dann eben anguckt, wie schnell sich das dann hochschaukeln kann, dann passiert es eben auch, wenn, ja, oder leichter, wenn Menschen halt eh schon gereizt sind.
Jetzt sind wir bei dem Punkt, du hast eingangs vorhin gesagt, Bundesliga. Ne? Halten alle Kameras drauf, sieht jeder bis runter in die Jugend, können dazu gucken, ist mein Vorbild. Jetzt wurde es eingeführt, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden darf. Fand ich am Anfang auch gut, wurde gut durchgesetzt und ich kann mich auch erinnern, dass der Schiedsrichter, kann ich mich noch an das Spiel erinnern, das ging dann auch direkt durch die Medien, boah, das wird durchgesetzt und die Schiedsrichter greifen da durch. Es war direkt der erste Spieltag, da ist ein anderer Spieler gekommen, zack, die gelbe Karte. Es wurde im Vorfeld wunderbar kommuniziert, es wurde super umgesetzt, genauso wie mit diesem Hand vor Mund bei der WM, weil ich sage, das ist totaler Quatsch, aber es wurde gut kommuniziert, dann gab es die erste rote Karte, vom Schiedsrichter wollte niemand was. So, und das ist ja auch das Thema, wie tut man das vorher vorbereiten? Jetzt habe ich das, die Regel wird durchgesetzt und dann wird es immer schwammiger und immer weniger. Und bei der WM plötzlich ist es gar nicht mehr vorhanden.
Ja.
Was macht da der DFB, um die Schiedsrichter zu schulen oder vielleicht Leute, bleibt dabei oder warum flacht es so ab? Ich habe es ja auch bei der Bundesliga gesehen, dass es abgeflacht ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch. Also es ist tatsächlich schade, wenn man sich das anguckt, weil die Maßnahme selbst ist super. Und auch damals die Entscheidung, okay, wir machen das im Profibereich, wir machen das im Amateurbereich gleichermaßen, wir ziehen es jetzt durch von oben bis unten und umgekehrt, weil es ist einfach und effektiv, ja, eigentlich auch leicht zu verstehen, hat mir auch gemerkt, es funktioniert und dann muss man es aber halt auch tatsächlich durchziehen, weil eigentlich hättest du es auch gar nicht unbedingt gebraucht, weil du hast als Schiri ja schon vorher die Möglichkeit zu reagieren und jemandem Geld zu geben, wenn der unsportlich sich verhält. Aber es war eben immer so eine Abwägungssache. Ja? Wenn jetzt klar ist, okay, ich spreche eben nur mit einer Person beziehungsweise zwei Personen. Ich spreche mit beiden Kapitänen vielleicht. Mehr braucht's gar nicht. Du kannst in dem Moment ja gar nicht sinnvoll irgendwie was beitragen. Und wenn, dann könntest du dir ja immer noch, das ist ja auch erlaubt, du kannst ja auch immer noch jemanden dazu holen. Und häufig ist es so, dass wenn was klar kommuniziert ist und dann auch durchgezogen wird, dann funktioniert es auch. Thema gelbe Karte bei ich ziehe mein Trikot aus. Manche machen es trotzdem, die wissen aber, was dann kommt und es wird klaglos akzeptiert.
Gutes Beispiel, ja.
Und da funktioniert es. Und dann ist es auch für die Schiris super, weil die sagen dann, mir persönlich ist es egal, aber Regel ist Regel, du weißt es. So. Und dann gibt es da keine Diskussionen. So, und so hätte ich mir das jetzt auch für die Kapitänsregel gewünscht. Und dass man es dann halt auch wirklich durchzieht. Und ich dachte mir so bei der WM, du könntest die gelbe Karte nehmen und einmal ringsrum drehen und mal einfach mal einmal alle verwarnen.
Ja.
So. Ja. Und das Problem ist, so ein bisschen auch im Profibereich, Thema Schiedsrichterbeobachtung und Bewertung dann ja auch, dass es ein Problem ist, immer dieses, oh, der hat zu viele Karten gebraucht. Oh, nee, ja. Keine gute Leistung.
Ja, richtig.
Ich denke so, hä?
Oder die Waage
halten.
Wenn
das Regelwerk das hergibt und wenn jemand in der zweiten Minute ein krasses Foul macht, dann ist es rot. Mhm. So. Ja, so sind die Regeln und dass man das dann so ausdehnt und so, finde ich unmöglich.
Und das, was ich gerade gesagt habe, auch dieses, die Waage halten, jetzt hast du auf der einen Seite 3 gelbe Karten, jetzt kannst du nicht nochmal die 4., dann versuchst du doch nochmal mit der Persönlichkeit oder so zu lösen. Das sind lauter so Dinge, das hängt mir zum Hals raus, wo ich so denke, was für eine Waage halten, wenn die halt nur draufklopfen, dann kriegen die halt nur gelb und wenn die nicht aufhören, dann muss man halt, sag ich jetzt auch so platt, durchziehen und dann muss ich halt da meine Linie treu bleiben und das ist auch immer so ein Thema, Waage halten, guck, dass wenn du da eine gelbe Karte, da weiß man schon, Schiedsrichter hat eine gute Leistung. Wenn ich beim Fußball die reingehe und sag, hier eine gelbe Karte und da eine gelbe Karte, dann weiß ich, der Beobachter war zufrieden. Das ist doch totaler Quatsch und dann der Fokus wird falsch gesetzt, auch wenn ich jetzt Hand vor Mund, hat bestimmt auch seine Berechtigung und das finde ich auch gut, dass der DFB da jetzt gelbe Karte und nicht rote Karte, weil man weiß ja dann auch nicht, und manchmal tut man nur die Hand vom Mund, hat man ja bei der WM gesehen, dann ist es keine rote, weil es offensichtlich von der Körpersprache ja auch gar nicht böse irgendwie was war, aber das Trikot ausziehen zum Beispiel. Warum muss sowas eine gelbe Karte sein?
Also du kannst dich jetzt, es gibt so viele Regeln, wo du so drüber sprechen kannst. Du kannst aber sagen, ja.
Warum ist es dann nicht eine rote Karte, wenn der Trainer den Ball aufnimmt und wegwirft? Soll ja, ist laut Regelbuch, ist es eine rote Karte.
Ja.
Haben wir ein Thema gehabt mit dem Wagner, der den Ball nimmt und, also hör mir doch auf, also bewusst den Ball reinschmeißt und da passiert nichts. Aber dann, wenn einer das Trikot auszieht am Torjubel, der freut sich, weil er vielleicht in der letzten Minute, hey, lass ihn doch freuen, lass das Trikot ausziehen. Also ich würde mein Trikot nicht ausziehen, das will keiner sehen. Aber dann das ist eine Freude und also da wird der Fokus auch, finde ich, teilweise wirklich falsch gesetzt. Und da sind wir auch manchmal selber schuld, die Schiedsrichter, die es nicht durchziehen, aber die auch die Regeln auch bestimmen.
Ja, also Schiedsrichter, die es nicht durchziehen, ist ja dann tatsächlich auch so, du kannst es ja auch aus Sicht von den Schiris wiederum verstehen. Ja, wenn du weißt, dieses System läuft ebenso, und dann sozusagen jetzt so mutig zu sein und voranzugehen und zu sagen, ich mach das jetzt trotzdem und ich mach mal den, und dann wird dem aber vorgeworfen, wahrscheinlich ein Selbstdarsteller zu sein. Wenn du mal wirklich, könnte man auch mal ein Experiment machen, wie lange bleiben denn Spieler auf dem Feld, wenn du mal wirklich konsequent alles pfeifen und bestrafen würdest, was das Regelwerk so hergibt.
Oh ja, dann kommt man gar nicht mehr zum Kicken. Dann ist jeder Einwurf schon falsch.
Und wenn du das aber machst, dass du dann so den Vorwurf bekommst, irgendwie jetzt hier ein Selbstdarsteller zu sein und du musst dich, und es stimmt ja auch, das sollte ja auch, das Ziel sollte ja auch sein, dass das einheitlich ist und dass es jetzt nicht davon, es sollte nicht davon abhängig sein, wen kriegst du jetzt als Schiri. Ja? Und wir haben auch noch zusätzlich das Problem, dass ja in der Regel, wenn man jetzt mal mit Schiris aus der Bundesliga, wenn man die mal auch persönlich erlebt, das sind ja schon krasse Persönlichkeiten. Ja? Und im Sinne von, die haben ein Auftreten, die haben eine Autorität und die bekommen das auch in der Regel hin und die sind jetzt aber halt auch nicht betroffen von Gewalt, weil da einfach doch noch mal mehr Schutzmechanismen in so einem Profistadion sind, als, also die können das handeln, wenn irgendwie so ein Rudel um sie rum ist, ja? Aber jetzt nur bei der Vorbildfunktion für einen Amateurfußball. Ein Bundesliga-Schiri gibt da ja auch verschiedene Typen, die einen sind so kumpelhafter oder nicht. Da ist es vollkommen in Ordnung, dass man sich anfasst, ja? Oder dass man sich in den Arm nimmt. Muss man komplett davon abraten im Amateurfußball, jetzt so aus so, was so Eskalation von Vorfällen betrifft. Du weißt nie, selbst wenn du das nett meinst, du fasst den an, und du bist in Schlagweite, du weißt nicht, wie, wenn du die Person nicht kennst, wie der reagiert, ob der das falsch auffasst, ob der dann um sich schlägt. Das kann echt nach hinten losgehen. Und ich kenne aber Schiris, die sich das quasi so abgucken, so dieses, eigentlich wäre es ja auch cool, so ich gehe so menschlich so aufeinander zu, aber eigentlich musst du einfach Abstand halten in so Situationen. Und du sollst auch nie in eine Rudelbildung reingehen. Du siehst es aber im Profibereich ganz oft, wie der Schiri in diesem Pulk drin steht. Ja?
So gefährlich.
Absolut.
Ja. Das kann man auch alles super in die Gesellschaft übertragen. Also wenn man da in Konflikte irgendwie reingerät, wenn da irgendwas ist, Abstand halten, nicht reingehen, Unterstützung suchen, ne? Das sind ja auch lauter so Themen, das kannst du halt auch immer wunderbar übertragen. Aber wir sind bei der Frage hängen geblieben mit dem DFB. Was macht denn der DFB?
Wir hatten, genau, da waren wir vorher stehen geblieben, die Zahlen sind immer weiter gestiegen ins Negative und dann gab es tatsächlich einige Maßnahmen, Jahr des Schiris, Kapitänsregel, Stoppkonzept, das war alles so um 2023, 2024, wo man gemerkt hat, okay, jetzt kommt auch Bewegung in die Sache und die Bereitschaft und der Wille ist da. Aber auch schlichtweg die Notwendigkeit, was ja so auch nicht weitergehen konnte, dass man sich den Themen widmet. Und jetzt sind wir gerade an so einem, ich will jetzt nicht sagen Scheidepunkt, das wäre zu viel, muss auch nicht dramatisieren, aber schon so ein bisschen so die Frage, wohin wollen wir denn? Und ziehen wir es jetzt auch wirklich durch und machen wir eine Maßnahme, damit man halt was gemacht hat? Oder setzen wir es jetzt auch wirklich um? Und da bin ich auch gespannt, wie es jetzt so die in der Saison jetzt weitergehen wird. Weil wenn ich die Kapitänsregel, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann ist die Maßnahme tot. Du kannst jetzt ja nicht sagen, in 2-3 Jahren, also das versuchen wir jetzt nochmal, aber diesmal machen wir es richtig. Diesmal halten wir uns dran. So. Und dann weißt du aber, nee, wir haben ja schon gesehen, wie es verwässert. Ja. Und wenn man das jetzt nicht schafft, ja, dann war es halt ein netter Versuch. Aber was willst du denn dann machen? Ja, brauchst wieder irgendwie eine andere Maßnahme oder kannst du nicht sagen, aber jetzt halten wir uns an die Regel.
Aber sieht DFB das, dass es wässrig wird? Sehen die das selber?
Ja, also ich finde das auch so offensichtlich. Also man muss tatsächlich, aber dann halt sich die Frage stellen, wie viel Zeit, Ressourcen, Energie setze ich dann da rein und versuche das zu ändern? Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen beim Grundproblem, was wir auch in der Kriminologie sehen, generell bei Gewaltprävention, Kriminalprävention, ist halt kein angenehmes Thema. So. Und ich merke das auch teilweise so, oh, jetzt kommt die wieder mit den Themen, mit dem Negativen und nörgelt hier und da und so. Du gewinnst da keinen Blumentopf mit. Ja, weil klar, du kriegst halt, aber es geht halt auch nicht weg, wenn du es nicht machst. Aber ich kann schon nachvollziehen aus Sicht von Organisationen, dass es natürlich sehr viel schönere Themen gibt, mit denen man sich auseinandersetzt. Ja. Und du müsstest, aber vielleicht auch einmal ein bisschen tiefer rein und dann ist es halt auch eine Zeit lang unangenehm. Aber du müsstest halt nicht nur kurzfristig denken, sondern mittel- und langfristig, weil wenn du das einmal richtig sauber angehst und dann ist jetzt vielleicht die Diskussion groß und du musst dann da standhaft bleiben und sagen, nee, wir ziehen die Regel jetzt so durch, wir haben uns da drauf geeinigt, ihr kriegt jetzt alle gelb, ja, und dann wirst du auch sehen, wenn du das wirklich konsequent durchziehst, das wird sich doch dann ganz schnell, wird sich doch dann da angepasst, mhm. Ja. Und wenn du das einmal machst, sozusagen in den Schmerz reingehst oder dich auch damit auseinandersetzt, und ehrlich zu dir bist und sagst, wäre doch eigentlich schöner, wenn wir anders miteinander umgehen, dann erst hast du ja wirklich die Chance auch so zu einer Veränderung und dokterst nicht auch immer nur an so Symptomen rum oder so an dem Schlimmsten. Und zum Beispiel jetzt diese Hand vor den Mund-Regel ist ja auch so ein Rumdoktern an Symptomen. Ja, also du könntest ja sagen, lass uns sehr viel mehr Zeit und Energie drauf verwenden. Warum muss das überhaupt sein, dass jemand, also weil du sanktionierst, dass jemand eine Diskriminierung verstecken könnte, anstatt einfach mehr dich zu mit beschäftigen, dafür zu sorgen, dass es
das Offensichtliche zu bestrafen.
Ja, und dass es auch keinen Grund gibt, dass einfach klar ist, im Fußball hat es halt nichts verloren und da wird einfach niemand diskriminiert. Ja. So. Und auf der anderen Seite, vielleicht kriegen wir jetzt noch so den Bogen hin, vielleicht so zu positiven Entwicklungen, was mir krass viel Spaß gemacht hat. Ich hatte jetzt eine Anfrage von DFB-Stiftungen für die Fußballferienfreizeiten, da mit das Programm zu entwickeln. 1000 Jugendliche jeden Sommer, die dann von den Stiftungen eine Woche Fußballcamp bekommen. Und die hatten dieses Jahr als Oberthema Fairplay und Respekt und haben da verschiedene Module entwickelt. Sagen wir mal wirklich von der anderen Seite, von der positiven Seite, wie können wir es denn besser machen? Und das hat so viel Spaß gemacht und es läuft gerade noch und wir haben einige Dinge auch entwickelt, beispielsweise wie kriegen wir es hin, dass sich 13- bis 15-Jährige freiwillig und mit Spaß mit dem Regelwerk auseinandersetzen. Ja? Und das gibt mir dann doch auch wieder Hoffnung, also dass es so Projekte gibt und dass man sich dem so widmet und ich hoffe auch, dass einige Dinge jetzt aus diesem Programm auch verstetigt werden können und irgendwo anders noch mit einfließen, dass da noch mehr von profitieren.
Ja, super, das ist echt interessant. Ich hänge tatsächlich so ein bisschen an dem Thema, aber vielleicht der DFB und vielleicht du auch. Wie können wir denn im Amateursport dafür sorgen, dass wir die Basis halt aufbauen, dass wir da wieder Kommunikation schaffen zwischen den Schiedsrichtern, den Zuschauern, weil die werden oft vergessen. Der Zuschauer ist so wichtig, dass, also wichtig in dem Punkt oder hat so einen hohen Stellenwert, dass manchmal Spiele eskalieren. Manchmal ist es auf dem Platz super ruhig, aber draußen drehen die durch und da denkt man, wenn man nur den Zuschauern zuhört, das Spiel eskaliert gleich und auf dem Platz ist die Kommunikation super, habe ich selber 1000 Mal schon erlebt. Die Zuschauer werden sehr oft vergessen tatsächlich, finde ich. Und die Spieler auf dem Platz, was könnte man da tun? Da hatte ich jetzt auch zum Beispiel ein Vorgespräch, wo ich gesagt habe, sage ich auch schon seit Ewigkeiten, so Trainingsgruppen zu bilden, dass Schiedsrichtergruppen 3, 4 zusammengehen und die gehen dann in eine Fußballmannschaft. Vielleicht weiß man ja auch, wo die letztes Jahr gepfiffen haben und so und vielleicht auch ein bisschen Unruhe war, dass sie dorthin gehen und dort mittrainieren, dass sie dort oder mittrainieren oder auch einfach dabei sind, vielleicht das Trainingsspiel pfeifen oder danach noch ein Bierchen mittrinken, dass es so geplante Trainingseinheiten gibt. Vielleicht wird es sogar noch belohnt mit, das zählt dann als eine Schulung für einen Schiedsrichter. Dass man aber auch Spieler in so eine Schulung mal mit reinholt und zeigt, wie läuft denn das dann bei dem Schiedsrichter ab. Und da fehlt halt auch oft die Transparenz. Ich habe das so oft erlebt, wenn ich nach dem Spiel, habe immer dann gegen Ende mit 28 erst leider verstanden, dass dieser Kontakt super wichtig ist zu den Trainern, Spielern. Bin ich bewusst, auch wenn ich das Essen nicht bekommen habe, bin ich in Sportheim, dann habe ich halt mein Essen selber gezahlt und habe mich zu den Spielern hingesetzt. Und wenn ich einem eine gelbe Karte vorher gegeben habe und es war unruhig, habe ich mich zu dem hingesetzt und habe gesagt, warum hat das vorher nicht gepasst? wenn ich es nicht schon mal hingekommen bin, haben die sich gefreut, dass ich gekommen bin. Und das ist einfach diese Kommunikation. Und das muss man, glaube ich, so ein, hört sich vielleicht blöd an, ein bisschen erzwingen.
Ja, du musst, du brauchst diese Begegnungen außerhalb und eben nicht nur unmittelbar. Und
wir brauchen diese Kreativität, uns was einfallen zu lassen,
dass Menschen in Austausch kommen und überhaupt die Möglichkeit haben, die Perspektive von einem anderen zu verstehen.
Ja.
Und das fehlt insofern, also es ist jetzt ja auch so Stück für Stück und es wird ja schon ein bisschen besser, dass du auch in der Schiri-Ausbildung nicht nur den Fokus auf die reine Regel, das ist super wichtig und das ist ein komplexes Regelwerk und Fußball ist nicht so einfach, wie alle immer glauben. Aber dass ein viel größerer Fokus auch dann gelegt wird auf die Vermittlung deiner Entscheidung. Ja, wie machst du das? Was ist wichtig? Wie kommunizierst du das? Wie viel Abstand hältst du da auch? Ist es cool? Also dann auch, wenn du dich in die Sicht des Spielers reinversetzt, findest du es cool, wenn du als Spieler eine Karte direkt vor die Nase gehalten bekommst? Nee, halt doch ein bisschen Abstand. Ist doch klar, dass die Leute das wegschlagen. Ne? Dass man gegenseitig sich besser kennenlernt, Verständnis hat für den anderen, sich drüber austauscht und auch so diese Bereitschaft, über Fehler zu sprechen, Fehlerkultur, ja, Verständnis, sich dann eben auch mal was irgendwie verzeiht und nicht ständig so gegenrechnet und ihr habt da und du hast uns hier verpfiffen und solche Geschichten. Und dass man sich auch überlegt, an welcher Stelle, wann, wie, wo fließen denn Werte wirklich auch systematisch in den Sport. Ich würde als allererstes, zwar aufwendig, aber vielleicht auch in einer abgespeckten Version, wenn du in Fußball kommst, in Richtung Kodex, dass du dich miteinander damit auseinandersetzt. Du musst nicht alle Fußballregeln kennen, aber vielleicht Konzentration darauf zu wissen, dass man auch drauf hören kann, was der Schiri sagt und wie denn der zwischenmenschliche Umgang ist so und wie schwer der Ball sein muss oder wie groß das Feld ist, das kannst du dem Schiri überlassen. Ja, aber so der zwischenmenschliche Umgang und da sind wir auch beim Thema Zuschauer, da einfach ein bisschen mehr Wissen und dann Kommunikation, Austausch darüber, wie wollen wir denn miteinander umgehen?
Also ich habe da wirklich so viele Ideen und ich bin nahe an den Verbänden ja eigentlich dran. Also du weißt es ja, mit wem ich da so Kontakt habe und alles. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich nicht helfen lassen will oder dass man da irgendwie sagt, das kriegen wir schon irgendwie alleine hin. Das ist zum Beispiel auch, warum jeder, der in einer aktiven Mannschaft spielt, sollte doch mindestens ein Spiel gepfiffen haben. Und ich würde sogar sagen, in der Saison sollte eigentlich jeder, der bei einer aktiven Mannschaft gemeldet ist, mindestens ein Spiel gepfiffen haben. Ob es ein Jugendspiel ist, ein E-Jugendspiel, ein F-Jugendspiel, da wo es keine Schiedsrichter mehr gibt, dass man sich da gegenseitig und dass sie das Gefühl, manchmal sind die dann, oh kacke, ich muss da Freistoß und dann musste ich da Einwurf anzeigen und Eckball, ey, das war so viel, wo ist er jetzt, ja. Und dann guckt das mal an, wie schnell das Spiel dann bei einem aktiven Spiel, das ist ja nochmal ein anderes Level. Und das sind doch so kleine Bausteine, wo man sich Stück für Stück vorarbeiten könnte und nicht immer gleich das Ganze vornehmen, wie jetzt, sorry, da muss ich nochmal ganz kurz, zum Beispiel in der Bundesliga, warum sagt man dann nicht, okay, für nächste Saison nehmen wir uns einen Baustein vor und da achten wir extrem drauf. Wenn mehr kommen als der Kapitän zum Schiedsrichter, gibt's die gelbe Karte und es muss jeder durchziehen. Das ist ein Baustein, da achten wir alle drauf. Und in der nächsten Saison machen wir das weiter, nehmen noch einen Baustein dazu, dass man Stück für Stück, weil das ist vielleicht auch so ein Thema der Kommunikation in Lehrgängen, wird es angesprochen und dann ist es halt vielleicht gar kein Thema mehr, dann wird es auch in der Bundesliga nicht mehr berücksichtigt, dann wird es auch nicht mehr angesprochen. Vielleicht, weiß ich nicht, bin ich zu weit entfernt, vermute ich aber.
Ja, also wir haben gerade bei der Umsetzung von Maßnahmen in Deutschland einfach die große Herausforderung auch mit den 21 Landesverbänden. Das war am Anfang auch nicht leicht zu durchblicken und dass es wirklich nicht einfach ist, weil es stellenweise auch so kleinteilig ist, da immer alle mitzunehmen und abzuholen. Also die föderale Struktur als solche, da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen, aber dann gibt's immer wieder, die einen machen das so, die anderen machen das so, und gerade für den DFB ist es auch echt schon immer herausfordernd, da immer alle 21 so zusammenzuführen. So. Und ich erlebe auch, dass teilweise auch so krass im Tagesgeschäft drin sind und so das so normal ist, wie das abläuft, dass dieses einmal zurücktreten und das von außen beobachten, was passiert da eigentlich, super schwer fällt.
Ja? Aber das ist genau das, was ich meine. Da nimmt man sich wieder alle 21 Verbände vor. Warum fängt man nicht einfach mit einem an? Und sieht dann in der Statistik, wenn man das mal 2 Jahre macht, hat es was gebracht? Können wir das ausrollen? Weil du weißt schon, wie es ist, wenn es Erfolge gibt, dann will es jeder haben. Und vielleicht muss man einfach, vielleicht auch nur in einem Bezirk damit starten.
Aber das passiert ja schon stellenweise. Also so hat ja auch tatsächlich die Stoppregel begonnen. Ja, dass man gesagt hat, man macht
es. Das ist eine geile Sache.
In Württemberg, man probiert es mal in 2 Bezirken, hat auf einmal gemerkt, boah, ist super. Mhm. Roll mal sehr viel schneller als ursprünglich geplant auf einen kompletten Verband aus. Und dann ist ja dann später auch der DFB aufgesprungen. Das funktioniert ja schon, aber das ist immer super spannend, wenn man sich anguckt, wie kommt das denn zustande? Und dann sind es letztendlich doch engagierte Einzelpersonen, die sich dann halt sozusagen in eine Idee, die fangen dann da irgendwie Feuer, und dann, das gibt's vielleicht ganz oft, und manchmal stehst dann halt vor verschlossenen Türen, manchmal kommst du mit irgendwas durch, aber das ist dann ja doch wieder umgekehrt das Schöne, dass du siehst, es bewegt sich ja dann doch was und es geht, und so eine Institution, das ist auch aus so der Logik, wenn man sich das anguckt, eigentlich ja auch normal, ist immer erstmal bewahrend, ja, und einfach von der Anlage her schon eher konservativ eingestellt und sind eher dafür, ja, sogar, die haben ja sogar den Auftrag, bisschen so den Status quo so zu wahren. Und das heißt, dass diese, das habe ich auch erst sehr spät verstanden, dass wenn sich da was verändern soll, das eben auch diese Impulse von außen braucht. Mhm. Und das häufig aus so einer Organisation von innen, wenn du da Teil davon bist, dass das auch gar nicht so einfach ist, sondern dass man den Schubser vielleicht auch von außen braucht.
Kann ich auch verstehen. Da habe ich irgendwie vielleicht auch eine andere Brille drauf. Und ich freue mich dann auch, wenn, gerade wenn du jetzt auch da bist, dass wir darüber diskutieren. Aber auch das mit dem Stopp, super, wirklich. Also ich habe das selber auch einmal angewendet, das hat auch was gebracht. Das ist eine klasse Sache. Also nochmal kurz für die Zuhörer erklärt, ist irgendwie unruhig und da hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, Stopp zu machen, und dann muss jede Mannschaft in seinen Bereich rein, also in seinen Strafraum, und dann kommen die Kapitäne her, oder ich glaube sogar die Trainer und die Trainer, und dann kann man da halt unter 4 oder 6, 7 Augen ist schwierig, unter 8 Augen miteinander reden, und man hat kurz eine Ruhe, jeder kühlt sich ab, das ist zur Stoppregel. Aber da ist auch wieder mein Thema, wo ich sage, ja, da hatte man aber dann wieder den Fokus auf der Regel oder auf dem Produkt, anstatt zu sagen, warum gehen wir, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir mal so Trainingsgruppen bilden, dass wir die Kommunikation schaffen und dass wir darauf gehen und nicht immer, okay, wie können wir das direkt auf dem Platz umsetzen, sondern dass wir die Basis mal schaffen. Und die Basis ist für mich einfach die Kommunikation, und das spüre ich einfach nicht. Oder da wird einfach zu wenig dafür getan, und ich glaube, es ist auch schwieriger, weil da müssen auch Menschen bereit sein, dann dorthin zu gehen, aber wir fangen gefühlt auch gar nicht damit an. Und ich würde es so gern damit. Ich habe Bock, ich stehe bereit, wenn jetzt der WV sagt, Fabio, hier, du hast die Aufgabe, kümmere dich drum, mache ich, habe ich auch schon gesagt. Ich hätte Bock, das zu machen. Und ich glaube auch, dass ich der Richtige dafür wäre, um gerade diese Kommunikation zwischen den Vereinen, Schiedsrichter, Zuschauer, da was zu bilden. Und da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, das verpassen wir so ein bisschen. Weil alles geht über das Thema Kommunikation. Das hast du auch eingangs gesagt. Ja. Und das ist auch dein Job im Endeffekt dann auch, dafür zu sorgen. Kann man das, was ich gerade gesagt habe, so stehen lassen? Oder würdest du sagen, da hast du eine rosa-rote Brille auf, Fabio?
Nee, ich glaube nur, es ist sehr herausfordernd, weil du möchtest dich ja an alle wenden. So, ja, das sind sehr, sehr viele. Und
ich würde halt mit einem Bezirk starten.
Ja.
Den Druck ein bisschen rausnehmen.
Also, wenn, es ist ein großes Projekt, aber es würde sich definitiv lohnen, so, weil du, wenn du alle ins Gespräch bringen möchtest, und wir sehen das auch, könnt's den Vergleich ziehen zur Kriminalprävention. Es ist natürlich einfacher, dann erst dann zu reagieren, wenn was passiert, weil dann ist das eben begrenzt. Mhm. Ja, und dann ist klar, okay, das liegt jetzt auf dem Tisch und dann kannst du es auch nicht wegdiskutieren. Und du musst dich jetzt ja sozusagen auf der Primärebene richtest du dich an alle, und das ist halt tatsächlich viel Aufwand. Mhm. Ja, und du brauchst sehr viel Ressourcen dafür. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, es geht ja doch irgendwie. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so ein Problem. Da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht in die eigene Tasche lügt. Jetzt ist Gott sei Dank eine andere Situation. Thema Schiedsrichtermangel, dass man ganz lange das kaschiert hat. Ja, okay. Und da haben Schiris Spiele übernommen, wurden Schiris für Spiele eingeteilt, wo du sagen musst, das ist eigentlich nicht wirklich vernünftig. Du überforderst Menschen damit. Also angenommen, wie schnell man früher ins kalte Wasser geworfen ist. Und selbst wenn du 3 Spiele mit einem Paten hast, so, ja, und danach musst du dann irgendwie, keine Ahnung, als 16-Jähriger pfeifst du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Spiel.
Irgendein Herrenspiel, ne?
Ja, du
als
tust.
Als Kind, als 16-Jähriger bist du ein Kind.
Danach sind alle unzufrieden, ja? Und du tust mittel- und langfristig niemanden Gefallen damit. Mhm. Die Vereine schieben dann irgendwie einen Hass auf den Schiri. Der Schiri denkt sich, warum tue ich mir das an? Kurzfristig hast du das Problem gelöst, dass du zu wenig Schiris hast, ja? Aber mittel- und langfristig wirkt sich's halt negativ aus. So. Könntest du auch einmal sagen, okay, wir können, solange wir noch versuchen, das irgendwie so hinzubekommen, und es ist ja schon auch krass, was manche Leute auch wirklich so ein Wochenende durchpfeifen, aber das kaschiert halt das Problem, dass man eigentlich sehr viel mehr Menschen bräuchte, die bereit sind, das zu machen. Ja? Und wenn du stattdessen einmal sagen würdest, so geht's nicht weiter, wir haben hier wirklich ein Problem, dann wird es erstmal unangenehm, auch wenn Spieltage dann irgendwie nicht stattfinden können. Aber du hättest die Möglichkeit, dass sich daraus was Positives entwickelt. Mhm. Und du musst sozusagen, du darfst diesem Konflikt oder diesem unangenehmen Thema nicht zu lange aus dem Weg gehen. Mhm. Und das passiert gerade aber noch häufig, dass wenn es nicht wirklich auf dem Tisch liegt, kannst sagen, ja, haben wir, ja, nehmen wir mal mit, oder haben wir im Hinterkopf. So, du brauchst es aber hier vorne und nicht hinten.
Ja, das ist so vielfältig und natürlich so schwer. Und die Dinge, die ich auch sage, ich weiß, es sind so, wenn man nicht nah dran ist oder tief in dem Thema, sieht man Dinge auch viel einfacher. Das ist ja auch ganz klar, wenn man jetzt Politik und alles, will ich damit gar nicht anfangen, aber das Integrationsthema ist tatsächlich ja so ähnlich. Also ja. Ein Schiedsrichter, ich will ja den Schiedsrichter integrieren sozusagen. Und wie funktioniert das Ganze? Also nochmal, Sportplatz, Spiegelbild der Gesellschaft, absolut. Für mich wirklich eine große Ehre, dass du hier bei Die Umkleide im Podcast bist. Du hast mein Schiedsrichterleben natürlich auch mitgeprägt. Ich habe das ja alles mit. Ich habe dieses Blatt ausgefüllt damals als junger Schiedsrichter. Ich habe das erste gelbe Büchchen von WFV von dir in der Hand gehabt und habe das sogar gelesen. Und dein Name war mir schon immer präsent. Und richtig cool, dass du jetzt hier ein Teil davon bist, von Die Umkleide, dass du die Einblicke in deine Arbeit und auch in deine Sicht, und du bist sehr tief drin, und dafür sind wir dankbar, für dieses Wissen, was du heute hier uns mitgegeben hast. Vielen Dank, Taya.
Sehr gerne.